Ich begrüße alle herzlich zur Bibelklasse. Wir fahren heute weiter in Matthäus 12 und zwar ab Vers 22. Wir kommen hier zu einem absoluten Höhepunkt und Wendepunkt im Matthäusevangelium. Was wir vor uns haben, ist von höchster und entscheidender Bedeutung. Darf ich bitten, Jerry, dass du uns liest Matthäus 12, 22 und zunächst einmal bis und mit Vers 45.
Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alle die Volksmengen erstaunten und sprachen, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Fürsten der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird er denn sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird dem Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgendein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Aber wer irgend gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in den zukünftigen. Entweder macht den Baum gut und seine Frucht gut und macht den Baum faul und so ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Ihr Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Denn aus deinem Wort wirst du gerechtfertigt werden und aus deinem Worten wirst du verurteilt werden. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in den Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Die Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer vor, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das letzte jenes Menschen wird schlimmer als das erste. Ebenso wird es auch mit diesem bösen Geschlecht ergehen.
Danke. Wir finden hier nicht irgendein Wunderzeichen des Herrn, sondern ein Zeichen, das man zu Recht bezeichnen kann als ein deutlich messianisches Zeichen. Es gibt unter den vielen Wundern des Herrn Jesus in den Evangelien Wunder, die auch die Propheten im Alten Testament gemacht haben. Aber es gibt gewisse Zeichen, die sind ganz einzigartig. Und das haben wir schon gesehen in Matthäus 8, die Heilung eines Aussätzigen. Und wir haben damals gesehen, das war eine absolute Sensation. Ich will jetzt nicht mehr alles wiederholen. Das kann man ja auf dem Livestream dort bei Matthäus 8 nachhören. Aber einfach in Erinnerung rufen. Die Heilung eines Aussätzigen war eine absolute Sensation, denn nach dem Tod von Mose wurde in Israel nie mehr ein Aussätziger geheilt in der Bibel. Und das heißt, ein Aussätziger in Syrien, ja, Naaman, der Syrer durch Elisa, aber in Israel nicht. Und das war das erste Mal und es war eine solche Sensation, dass wir gesehen haben, Matthäus 8 erwähnt ja dieses Zeichen mit dem Aussätzigen und gleich danach diese Versammlung in Kapernaum, also ich spreche über Matthäus 8 ab Vers 1 bis 4, die Heilung des Aussätzigen und dann diese Versammlung in Kapernaum, wo Leute das Dach abdecken und einen Gelähmten zum Herrn bringen. Diese Zusammenstellung findet man in der Parallelstelle in Lukas genauso. Nur haben wir dort darauf hingewiesen, dass in Lukas 5 bemerkt wird, nach der Heilung des Aussätzigen, das ist Lukas 5, 12 bis 15, 12 bis 16, und dann heißt es in Lukas 5, 17, und es geschah an einem der Tage, da er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Ein Aufmarsch von Rabbinern aus ganz Israel, aus jedem Dorf von Galiläa, das ist Nordisrael, aus jeder Ortschaft in Judäa, das ist Südisrael, und aus der Hauptstadt. Wie kommt es dazu, dass die den idyllischen Ort Kapernaum am See Genezareth aufsuchen? Das war die Folge wegen der Heilung des Aussätzigen. Aussätzige wurden ja geprüft von speziellen Arztpriestern. Nach 3. Mose 13 mussten die genau die Diagnose stellen können. Und wenn die gestellt war, dann muss ein Aussätziger aus der Gesellschaft hinausgetan werden. Er musste bei den Städten mit Mauern immer außerhalb der Mauer sich aufhalten. Und wenn einer geheilt worden wäre, dann hätten eben auch diese Arztpriester die Diagnose stellen müssen und dann hätte man die Opfer, vorgeschrieben in 3. Mose 14, ausführen müssen. Und in diesem Fall ist das geschehen. Der Herr schickte diesen Aussätzigen nach Jerusalem. Er sollte sich den Priestern zeigen. Und es war eindeutig, in den Archiven belegt, der war aussätzig und jetzt ist er geheilt. Ja, ein Wunder, das nie mehr in Israel geschehen ist, seit Mose, der die Tora geschrieben hat, das weist hin, das müsste eigentlich der Messias sein. Und darum kam dieser Riesenaufmarsch. Und ein weiteres Wunder, das messianisch genannt werden muss, das ist in Johannes 9, die Heilung des Blindgeborenen. Und in Johannes 9 wird gesagt, so etwas ist von Ewigkeit her nie geschehen, dass einem Blindgeborenen die Augen geöffnet worden waren. Und darum gibt es auch in Johannes 9 eine solch detaillierte Untersuchung. Da wird mehr als einmal gefragt, wie war das? Wer hat dir die Augen geöffnet? Bist du wirklich der? Und Zeugen mussten hergeholt werden, die sagen, ja, das ist der, der früher da blind war. Die Eltern mussten sagen, ja, das ist unser Sohn, der blind geboren war. Es wurde ganz genau untersucht. Warum? Weil das Zeichen so außergewöhnlich war, dass man sagen musste, das war ein messianisches, ein typisch messianisches Zeichen. Und jetzt haben wir hier einen dritten Fall in Matthäus 12. Und zwar, ein Besessener wird geheilt. Das wäre noch nicht die Sensation. Denn die Rabbiner haben selber Exorzismus betrieben, also Dämonenaustreibung. Der Herr Jesus weist ja übrigens darauf hin, er sagt in Vers 27 von Matthäus 12, und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Das sind die Söhne der Pharisäer. Das sind also solche, die zur Gruppe der Pharisäer gehörten. Die haben auch Exorzismus betrieben. Nicht unbedingt gerade sehr erfolgreich. Können wir mal schauen, diese Misere in Apostelgeschichte 19. Liest uns das vor, Jerry. Es war ein Versuch, aber nicht gerade großartig. Und zwar Apostelgeschichte 19, Abvers 13.
Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines gewissen jüdischen hohen Priesters, Skeva, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus zwar kenne ich, und von Paulus weiß ich, ihr aber, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bemächtigte sich beider. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bemächtigte sich beider und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus flohen. Dies aber wurden alle bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die in Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben.
Danke, bis dahin. Das waren jüdische Exorzisten, also Dämonenaustreiber. Es wird gesagt in Vers 14, da waren 7 Söhne eines gewissen jüdischen, jetzt sollte man nicht übersetzen, hohe Priester, denn es gab keinen Hohepriester Skeva, aber das Wort Hohepriester kann bedeuten führender Priester, und wenn der Hohepriester gemeint ist, dann Hohepriester. Ja? Und darum ein Hinweis, in den Evangelien, immer dann, wenn Hohepriester in der Mehrzahl vorkommt im Text, dann sollte man eigentlich lesen, die führenden Priester. Aber wenn der Einzelne, wie Kaiaphas erwähnt wird, der im Amt war zur Zeit des Herrn Jesus, dann muss man übersetzen, hoher Priester. Also hier eines gewissen jüdischen führenden Priesters. Und die haben versucht, da einen Dämon auszutreiben, aber es kam ganz schlimm heraus. Nun, die haben das versucht. Und man hat aus der jüdischen Literatur Hinweise, dass es von Bedeutung war, dass man als Exorzist zuerst den Namen des Dämons erfahren sollte, um dann den Dämon mit Namen anzusprechen und ihm zu gebieten, auszufahren. Der Herr Jesus hat die Dämonen einfach so ausgetrieben. Und in einem Fall hat er gefragt, in Lukas 8, was ist dein Name? Und die Antwort war Legion, denn es waren ihr viele. Eine römische Legion war eine Einheit des Militärs von etwa 6.000 Personen. Aber das ist der einzige Fall in den Evangelien, wo der Herr Jesus zuerst den Namen erfragt. Und noch etwas, was man aus der Literatur sieht im Judentum, dass es von Bedeutung war, irgendeinen mächtigen Namen als Zeugen anzurufen. Und darum haben diese Söhne von Sceva eben gedacht, ja, wir machen das im Namen Jeschua, also im Namen Jesus. Und das ist ein mächtiger Name, aber das hat den Dämon auch gar nicht beeindruckt, wenn sie das einfach so sagen. Ja, und was eben wichtig ist, der Herr Jesus, immer wenn er Dämonen ausgetrieben hat, hat er nicht gesagt, im Namen von so und so, nicht einmal im Namen Gottes, sondern hat einfach geboten. Und die Dämonen mussten gehorchen. Das heißt, er hat also geboten in seiner eigenen Autorität als ewiger Sohn Gottes. Ja, Philipp?
Gab es auch Apostel, die einen Dämon ausgetrieben haben? Haben wir da, also wie das dann dort war?
Also ob die Apostel auch Dämonen ausgetrieben haben? Ja, natürlich. Der Herr hat ja die 12 Jünger ausgesandt und hat ihnen gesagt, sie sollen Dämonen austreiben. Das haben wir gehabt in Matthäus 10. Da haben wir die Berufung der 12 Apostel aus allen Jüngern, die eine große Zahl ausmachten, wurden 12 als Apostel eingesetzt und dann hat der Herr ihnen den Auftrag gegeben in Matthäus 10, Vers 8. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, also auch sie sollten das messianische Zeichen auch tun, der Reinigung von Aussätzigen, und dann treibt Dämonen aus. Siehst du?
Ja. Ja. Wie das ging, weil in der Apostelgeschichte ist ja, dass du den Lahmen der schönen Pforte sitzt und um Geld betet, also der sagt, Geld habe ich keins, aber was ich habe, ist im Namen Jesu Christi, steh auf.
Ja, also in der Apostelgeschichte, richtig, bei der Heilung des Gelähmten an der schönen Pforte in Apostelgeschichte 3, da heilt der Apostel Petrus, aber eben, du willst sagen, im Namen Jesu.
Ist das jetzt bei den Aposteln alles auch so? Die sagten, im Namen Jesu Christi fahre er hinaus oder eben nicht?
Ja, die Apostel hatten eben keine Autorität in sich selbst. Und der Herr hat sie in Matthäus 10 ausgesandt und sie sollten das alles tun in seinem Namen. Genau. Und als Auferstandener hat der Herr für die Generation, die dann durch die Apostel zum Glauben kommen sollten, auch besondere Zeichen verheißen. Das ist Markus 16. Und zwar in Vers 17, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also das sagt auch der Herr, in seinem Namen soll das geschehen. Aber der Herr konnte das einfach so tun, in seiner eigenen Autorität. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Es war im Judentum offensichtlich klar, dass ein Dämon, der stumm war, gar nicht ausgetrieben werden kann. Denn da kann man auch gar nicht, den Namen in Erfahrung bringen, der schweigt. Da gibt es keine Antwort. Und dann gab es das Problem, wer kann ihn dennoch heilen? Ja, natürlich, wenn niemand es kann, dann bleibt noch der Messias. Und jetzt haben wir genau diese Situation in Matthäus 12, 22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Also nicht nur stumm, sondern sogar blind. Man konnte also auch nicht über das Sehen irgendwie kommunizieren, ja, und den Namen des Dämon in Erfahrung bringen. Blind und stumm. Und dass es mit dieser Art von Dämonen ein Problem gibt, das wissen wir auch von anderswo aus der Bibel. Weiß jemand wo? Markus 9. Dort wollten die Apostel einen Dämon austreiben und sie konnten es nicht. Und zwar sehen wir in Markus 9, Jerry, könntest du uns da vorlesen? Ab Vers 14.
Und als sie zu den Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sogleich, als die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo immer er ihn ergreift, reißt er ihn, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen, und er magert ab. Und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie vermochten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er sogleich hin und her, und er fiel auf die Erde und wälzte sich schäumend. Und er fragte seinen Vater, wie lange Zeit ist es schon, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sprach, von Kindheit an. Und oft hat er ihn sogar ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so erbarme dich, unser, und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, was das, wenn du kannst, betrifft, den Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich rief der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenlief, gebot er dem unreinen Geist ernstlich, indem er zu ihm sprach, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn. Und schreiend und ihn sehr hin und her zerrend fuhr er aus, und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.
Also höchst dramatisch. Die Jünger hatten den Auftrag, im Namen des Herrn Dämonen auszutreiben, und jetzt haben sie ein Problem. Und sie schaffen das nicht. Ja, wieso? Ja, wir finden, dass es hier um einen stummen, dass es sich um einen stummen Geist handelt. Vers 17. Und in Vers 25 erfahren wir sogar stumm und taub. Also man konnte weder den Namen des Dämons erfahren, noch dem Dämon etwas sagen, denn es gab keine Reaktion, kein Hören. Stumm und taub. Und was wir übrigens auch noch sehen, ein Kennzeichen der Mächte der Finsternis, Selbstzerstörung. Der Geist drängte diesen Jungen immer wieder, sich selber zu verletzen. Im Feuer, im Wasser. Das ist Satans Handeln. Er möchte verletzen, zerstören. Und die Kontrolle wird weggenommen. Und übrigens auch körperlich. Er wurde ganz ausgezehrt. Er knirscht mit den Zähnen, magert ab. Wörtlich vertrocknet. Ja?
Bei dem Gadarener ist es ja auch so, er schlug sich in Steinen.
Auch dort sieht man die Selbstverletzung, genau, bei dem Gadarener, der sich mit Steinen schlug, Lukas 8. Und natürlich in der Parallelstelle in Matthäus 8 und dann weiter. Wo finden wir das noch? Ich meine jetzt die, ja, in Markus natürlich, auch dort die Parallelstelle, Markus 5 ist es. Und eben Selbstzerstörung und noch ein weiteres Zeichen, der lief nackt herum. Also auch die Wegnahme von Schamgefühl. Das ist ein dämonisches Wirken, dass das Schamgefühl entfernt wird. Und noch mehr Details sieht man übrigens in dieser Geschichte. Aber was wir jetzt sehen wollen, ist stumm und taub. Und der Herr heilt ihn. Und zwar einfach in seiner Autorität. Fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn. Und dann wird er geheilt. Jetzt müssen wir dazu lesen, Vers 28 in Markus 9. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann doch nichts ausfahren als nur durch Gebet und Fasten. Da wird gesagt, diese Art. Und da wird klar gemacht, dass diese Art von Dämon effektiv eine ganz besonders hartnäckige Form ist. Und darum, als der Herr Jesus eben in Matthäus 12, 22, jetzt kehren wir zurück, das so ausgeführt hat, wie ist die Reaktion des Volkes?
Dieser wird doch nicht der Messias sein.
Ja, die sagen, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Auf Hebräisch, das ist doch nicht der Ben David. Und Ben David ist eine feste Formulierung für der Messias im Judentum. Also, ein Besessener wird geheilt und sofort kommt die Aussage des Volkes, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Das etwa drückt aus, man erwartet die Antwort nein. Also, völliges Erstaunen, also, das kann doch nicht der Messias sein. Aber warum sagen sie es so? Weil sie merken, er müsste der Messias sein. Denn nur er kann ja so etwas tun. Das hat man uns ja so beigebracht. Ja, so beigebracht. Aber Vers 24 zeigt, die Pharisäer aber. Kommt dieses Wörtchen aber. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Beelzebul, den Fürsten der Dämonen. Also die sagten, nein, es ist nicht der Messias. Er macht das in der Gewalt von Satan. Zuerst etwas zu diesem Ausdruck Beelzebul. Woher kommt das Wort?
Das war eine Gottheit in Kanaan.
Ja, eine kanaanitische Gottheit. Und zwar, welche?
Baal Zebub,
ja, in 2. Könige 1. Also zunächst mal, das Baal ist einfach die griechische Aussprache für hebräisch Baal. Baal war ja einer der Hauptgötter der Kanaaniter. Und zwar wurde er verehrt als ein Gott, der stirbt und wieder aufersteht. Und er wurde verehrt als Sohn von El. El heißt einfach Gott. Also als der Sohn Gottes, der stirbt und aufersteht. Das ist eine satanische Imitation der Heilsgeschichte, dass eben ein ganz wichtiger Gott, wenn nicht sogar eigentlich der wichtigste in der kanaanitischen Religion, eine Perversion war von dem Erlöser. Und dann lesen wir eben in 2. Könige von diesem Gott Baal, 2. Könige 1, da hatte ein König, ein gottloser König, einen Unfall. Liest du, Jerry, 2. Könige 1, 1?
Und nach dem Tod Ahabs fielen die Moabiter von Jerusalem Israel ab. Und Ahasia fiel durch das Gitter an seinem Obergemach in Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen: Geht hin, befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde.
Ja, bis dahin. Also, dieser Ahasia wird verletzt und jetzt will er durch Wahrsagerei erfahren, wie das rauskommen wird. Und zwar sollte der Gott von Ekron, Ekron war eine der philistäischen Städte, da bei dem heutigen Gazastreifen, und dort wurde der Baal verehrt mit dem Namen Baal Zebub. Weißt du auch gerade, was denn die Bedeutung ist von Zebub? Ja, Herr der Fliegen. Baal heißt ja eigentlich Herr. Aber nicht das Wort, das man für Gott braucht im Alten Testament. Für Gott sagt man Adonai, Herr. Und dieser falsche Gott wurde Baal genannt, aber das heißt auch Herr. Und Baal Zebub, oder Zebub, aber man spricht aus Zebub, heißt Baal der Fliegen, Herr der Fliegen. Also der Gott, der über die Fliegen, die Krankheiten verbreiten, Macht hat. Und darum, als er da eben ein Gesundheitsproblem hatte, wollte er den Gesundheitsgott, den Gesundheitsbaal befragen. Und jetzt aber in Matthäus 12 haben wir den Ausdruck nicht Beelzebub, sondern Beelzebul. Oder hat jemand Beelzebub im Text? Beelzebul. Das ist eine rabbinische Abänderung. Kleiner Kniff. Anstatt Zebub zu sagen, sagen sie Zebul. Und das heißt Mist. Ja. Und zu sagen, Götzendienst ist Mist. Darum diese Form. Beelzebul ist also eine Verächtlichmachung von diesem Gott. Das finden wir noch mehr in der Bibel. Zum Beispiel in Römer 11. Können wir kurz aufschlagen. Da geht es um die Geschichte von Elia. Und das war ja auch eine Geschichte, die viel zu tun hatte mit Baal, nicht wahr? Und liest jemand Römer 11 ab Vers 2.
Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte Elias sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig bleiben lassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben.
Danke. Und jetzt sieht man, wie präzise die Elberfelder Bibel ist. Da, wo Gott sagt, ich habe 7000 Mann übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, steht bei vor dem Baal in der Fußnote wörtlich vor der. Also weiblich vor der Baal. Also eigentlich würde man erwarten, es muss männlich sein vor dem Baal. Aber wörtlich steht dort vor der Baal. Und zwar, weil man im Judentum anstatt den Namen eines Götzen in den Mund zu nehmen, gesagt hat Boschet als Ersatzwort. Und das heißt Schande. Also, und Schande ist eben weiblich. Und wenn man sagt die Baal, dann meint das quasi die Schande. Der Ersatzname für den Götzennamen. Das ist also nochmal so ein Beispiel. Eben, man ersetzt das durch ein anderes Wort. Boschet, Schande. Und die Rabbiner haben begonnen, diesen Ausdruck Beelzebul, Baalzebul, hebräisch ausgesprochen. Hier haben wir einfach die griechische Umschrift, weil das Neue Testament ja griechisch geschrieben worden ist. Und die haben diesen Namen benutzt für den Satan. Und zwar ist es eben korrekt, hinter den Götzenbildern aller Religionen steht gemäß 1. Korinther 10, Vers 20 die Macht der Dämonen. Können wir das kurz aufschlagen? 1. Korinther 10, Vers 20.
Sondern das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen.
Ja, also hier wird klar gesagt, dass das, was die Heidenvölker eben den Götzen opfern, gerade im Vers davor ist von Götzenopfer und Götzenbildern die Rede, dass sie dies den Dämonen opfern. Die Dämonen sind die Engel, die mit Luzifer am Anfang abgefallen sind. Gott hat die Engelwelt erschaffen, jeden als Prototyp, also direkt. Die Engel sind nicht durch Generationen entstanden wie die Menschheit. Und er hat sie vollkommen erschaffen. Das wird auch gesagt in Hesekiel 28, dass Gott den Luzifer, diesen schirmenden Cherub, vollkommen erschaffen hat. Und dann kam der Tag, wo Unrecht bei ihm gefunden wurde. Nach Jesaja 14, 12 wollte er sein wie Gott. Und wurde deswegen auf die Erde gestürzt. Und ein Drittel der Engel hat sich auch gegen Gott entschieden. Wie war das möglich, dass das Böse so entstehen konnte? Weil Gott Personen erschaffen hat und nicht programmierte Computer. Ein Computer, den kann man so programmieren, dass wenn er aufstartet, dass er dann Hallo sagt und unseren Namen. Und vielleicht könnte man das auch noch dazu programmieren, dass er sagt, wie wunderbar, dass ich dich wieder sehe. Ja? Aber ich würde mich nicht gerade so sehr geschmeichelt fühlen, wenn mein Computer sagt, wunderbar, dass ich dich wieder sehe, weil der will das ja gar nicht. Ein Computer ist keine Person. Und das muss man den Leuten, die an künstliche Intelligenz glauben, über das hinaus, was künstliche Intelligenz hinaus geht, muss man ihnen sagen, es wird nie Bewusstsein, Persönlichkeit entstehen. Das geht nicht, es ist einfach das, was man reingibt. Und das kommt dann auch wieder raus, je nachdem auch rekombiniert, natürlich. Und dann sagt man, oh, der Computer ist intelligent. Nein, ist nicht intelligent. Auch das hat man reinkomponiert, dass er verknüpfen kann. Also, das sind Maschinen, aber Gott hat wirkliche Personen erschaffen, die einen freien Willen haben. Und es war nicht so, dass irgendwie ein Kern des Bösen mitprogrammiert war, sondern in der Tatsache, dass es wirkliche Personen sind, ganz entsprechend, wie Gott eben wirklich personal ist. Er sagt, ich bin. Liegt da die Möglichkeit zu sagen, nein. Zu Gott. Und das ist der Ursprung des Bösen. Und so ist Luzifer gefallen und mit ihm ein Drittel der Engel nach Offenbarung 12, dieser Drittel der Sterne, die mitgezogen werden von dem Drachen. Und sie haben sich dagegen entschieden. Und der Wunsch von Satan ist, zu sein wie Gott. Und verehrt zu werden wie Gott. Darum heißt es in Jesaja 14, Vers 12, ich will hinaufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Er sagt nicht über den Höchsten, denn es gibt nichts, was über Gott ist. Aber dem Höchsten gleich machen, und so will Satan sich verehren lassen, als wäre er Gott. Und die mit ihm gefallenen Engel wollen sich auch verehren lassen, als wären sie Götter. Und das ist der Ursprung des Polytheismus in der ganzen Welt. Ja?
Ja, es ist ja eigentlich auch erstaunlich, wie gerade bei dem Gadarener der Dämon bei Gott schwört und nicht bei Satan, weil er weiß, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Darum schwört der Dämon sogar beim lebendigen Gott.
Genau, also sogar die Dämonen in den Evangelien anerkennen die Autorität Gottes als höchste Autorität. Danke. Und jetzt eben im Judentum haben wir erkannt, und natürlich die Götter unter den vielen Göttern der Heiden, die den höchsten Platz einnehmen, das sind die Götter, hinter denen sich Satan selbst versteckt. Und darum wurde der Name eben Baal ein Synonym für Satan. Aber aus Abscheu nannten sie das nicht Baal Zevuv, Herr der Fliegen, sondern Baal Zevul. Und nun, sagen Sie also hier, gehen wir zurück, nein, das ist nicht der Messias, sondern er macht das in der Kraft des Satans. Und damit haben sie ihrer eigenen Logik widersprochen. Und der Jesus wird im Folgenden aufzeigen mit etwa 4 Argumenten, warum ihr Denken absolut unakzeptabel und falsch ist. Erstens zeigt er auf, Vers 25, da er aber ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt und jedes Haus, das mit sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Also er macht klar, das kann überhaupt nicht sein, dass Satan eben den Satan austreibt, weil das würde ja bedeuten, das Reich der Schlange, das Reich der Finsternis wäre in sich gespalten und dann müsste es zusammenbrechen. Aber damals konnte man es nicht sehen und auch heute nicht, dass irgendwie die Macht Satans gebrochen wäre. Im Sinn von, er kann nichts mehr tun. Ja? Er tobt damals und er tobt auch heute. Und der Herr zeigt, funktioniert überhaupt nicht. Der Teufel treibt den Teufel aus. Das geht gar nicht. Zweites Argument, Vers 27. Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie euer Richter sein. Nun, der Herr sagt, aber im Zusammenhang mit euren eigenen Exorzisten aus den Pharisäern, da seid ihr überzeugt, dass sie das können. Dass sie da und da Dämonen austreiben können. Aber wenn es so geschieht, so augenscheinlich, niemand würde behaupten, ich kann da helfen, dann sagt ihr, es ist vom Satan. Aber bei denen würde ihr das nicht sagen. Und darum, sagt der Herr, darum werden sie eure Richter sein. Also die werden einmal vor Gottes Richterthron auftreten müssen und sagen, ja, die haben uns das zugetraut, dass wir das in der Kraft Gottes tun. Aber beim Messias haben sie gesagt, nein, 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 das bestimmt nicht. Das ist vom Satan. Und dann sagt der Herr weiter in Vers 28, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Königreich Gottes zu euch gekommen. Also der Herr Jesus macht klar, aber jetzt ist etwas geschehen, was ihr noch nie gesehen habt. Dass ein stummer und blinder Dämon ausgetrieben wird, und das ist eigentlich der Beweis, jetzt ist der König Messias da. Reich Gottes. Ich war reich auf Griechisch Basileia, heißt eigentlich Königreich. Also ein Hinweis. Überall, wo in den Evangelien übersetzt ist Reich Gottes, wäre es eigentlich Königreich. Basileia, das kommt von Basileus. Und das heißt König. Also Basileia, da steckt wirklich das Wort König drin. Im Englischen ist das so übersetzt, ganz üblicherweise, nämlich als das Reich Gottes. Kingdom. Das Wort King ist drin, ja? Also jedes Mal, wenn es heißt Reich Gottes oder das Reich der Himmel, geht es um das Königreich. Das Wort König steckt drin. Und wenn der Herr sagt, jetzt, wo ich das getan habe, durch die Kraft des Heiligen Geistes und nicht durch den unreinen Geist des Satans, durch den Heiligen Geist habe ich das getan. Das demonstriert, jetzt hat die Zeit des Reiches, des Königreiches des Messias begonnen. Und dann erklärt der Herr Jesus in Vers 29, oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Also der Herr ist gekommen und hat seine Macht über Satan bewiesen, dass er den Starken binden kann. Aber dann deutet er an, und wenn er dann gebunden ist, dann kommt die nächste Phase, dann wird sein ganzes Haus ausgeraubt. Und diesen vollkommenen Sieg über Satan hat der Herr Jesus dann am Kreuz ausgeführt. Also er hat ihn gebunden in seinen Dienst auf der Erde, und dann am Kreuz hat er den Satan so völlig besiegt, dass es heißt in Hebräer 2, können wir das lesen? Hebräer 2, Vers 14, bitte.
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist dem Teufel. Und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.
Ja, das reicht. Also hier wird ganz klar gesagt, der Jesus wurde ein richtiger Mensch. Er hat an Blut und Fleisch teilgenommen. Und er hat dann durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Das ist den Teufel. Und dann hat er alle die befreit, die früher durch den Teufel eben gebunden waren, durch Todesfurcht, das ganze Leben hindurch der Sklaverei verfallen waren. Und so sehen wir, am Kreuz ist dieser Sieg geschehen. Der Teufel wurde zunichte gemacht. Und darum haben wir es heute zu tun mit einem besiegten Feind, aber der noch aktiv ist. Denn das endgültige Gericht über Satan wird kommen, wenn er dann am Ende des tausendjährigen Reiches in den Feuersee geworfen wird. Es ist ein Abgang in Raten. Ja? Und zurück sagt der Herr Jesus in Vers 30, also man kann in Bezug auf seine Person nicht neutral sein. Viele Menschen möchten gerne, wenn es irgendwo Konflikte gibt, neutral sein. Ja, weder da noch da. Aber der Herr Jesus sagt, wenn es um die Wahrheit geht, gibt es keine Neutralität. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der beteiligt sich daran, dass eben Zerstreuung geschieht. Und da haben wir also jetzt drei Argumente. Erstens, ein Reich, das gespalten ist, würde zerfallen. Also kann die Argumentation nicht stimmen. Zweitens, die Pharisäer sagen selber, sie können in gewissen Fällen Dämonen austreiben, und sie schreiben das auch nicht Satan zu. Also verurteilt das wieder ihre Argumentation. Und drittens, die Tatsache, dass dieses Zeichen aber geschehen ist, ist ein Beweis, dass jetzt eben der König gekommen ist, der Messias. Und viertens sagt der Herr Jesus in Vers 34, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und da sagt er, diese Argumentation zeigt, dass ihr in eurem Denken verdorben seid. Und dieses verdorbene Denken hat der Herr Jesus in Johannes 8 noch schärfer ans Licht gebracht. Auch dort spricht er mit Führern des Volkes, und er sagt ihnen in Johannes 8, Vers 43,
Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist.
Danke. Also, der Herr Jesus sagt, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Sie widerstanden dem klaren Wort, das der Herr Jesus verkündigt hatte. Und der Grund ist eben der, weil sie selber böse waren. Und darum war ihre Argumentation auch böse. Das ist hier das vierte Argument in Vers 34. Aber jetzt habe ich etwas übersprungen. Und bevor wir das angehen, Vers 31, wo der Jesus über die Lästerung des Geistes spricht, machen wir jetzt eine Pause. Wir fahren weiter mit Vers 31. Der Jesus spricht hier über eine ganz besondere Sünde. Und zwar wird diese Sünde genannt die Lästerung des Heiligen Geistes. Und er sagt von dieser Sünde, sie wird nicht vergeben, Vers 32 am Schluss, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Was ist das für eine Sünde, die nicht vergeben werden kann? Weil wir ganz grundsätzlich ja festhalten, dass Gott jede Sünde vergibt. Wenn wir dazu aufschlagen, 1. Johannes 1, Vers 9, das kannst du ja gleich auswendig zitieren. Jerry?
Wenn wir unsere Sünden vergeben, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Ja, und in diesem wunderbaren Vers, der uns zeigt, Vergebung ist möglich, wenn ein Mensch seine Schuld Gott gegenüber bekennt und das beinhaltet auch bereut, dass Gott eben die Sünden vergibt. Und es wird dann sogar besonders deutlich betont und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Oder man kann auch übersetzen von jeder Ungerechtigkeit. Die Fußnote der Elbenfelder hat das so korrekt erklärt. Also, alle Ungerechtigkeit, jede Ungerechtigkeit wird vergeben. Und jetzt trotzdem heißt es hier, eine Sünde nicht. Und das macht vielen echten Kindern Gottes Mühe. Wie oft bin ich dem im Laufe der Jahre begegnet, dass jemand sagt, ich habe diese Sünde begangen. Ich kann keine Vergebung mehr bekommen. Und ich habe erlebt, wie Leute schließlich in die Klinik kamen. Deswegen. Nun, sie beachten überhaupt nicht. Hier in Matthäus 12 geht es nicht um Kinder Gottes, sondern es geht um diese Volksführer, die wussten, wenn jemand dieses messianische Zeichen tut, ein Blinder und stummer Besessener wird geheilt, dann muss das der Messias sein. Und wo das geschieht, sagt man, das ist der Teufel. Also ganz bewusst wird hier der Herr verworfen. Und die Kraft, die das bewirkt hat, die Kraft des Heiligen Geistes, wird hier als Kraft des Teufels bezeichnet. Obwohl es ganz klar ist, das war Gottes Werk, das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist da. Ja, Christoph, du hast eine Frage.
Ja, und zwar in Vers 32 steht ja, wer eben ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen und nach dem nächsten Satz steht, wer auch eben gegen den Heiligen Geist redet. Also es wird unterschieden zwischen Sohn des Menschen, also wer etwas gegen den Sohn des Menschen sagt, oder gegen den Heiligen Geist. Jetzt, wenn der Herr diesen Unterschied macht und man sagt, und du sagst, es geht hier darum, wenn jemand den Herrn verwirft, was bedeutet dann, gegen den Sohn des Menschen etwas sagen?
Gut, ich wiederhole gleich für die Leute, die auf dem Livestream nichts gehört haben. Du verweist auf Vers 32, wo der Herr Jesus spricht von einem Wort reden gegen den Sohn des Menschen und dann reden gegen den Heiligen Geist. Und da wird ein Unterschied gemacht. Und ich habe jetzt gerade eben diese Lästerung des Geistes in Verbindung gebracht mit der bewussten Ablehnung des Herrn als Messias. Darauf werden wir eingehen. Aber bevor wir soweit sind, müssen wir noch ein paar Elemente miteinander aufbauen. Was ich zuerst mal klären will, ist, hier geht es ja also nicht um Kinder Gottes, sondern es geht um Führer des Volkes Israel, die hier den Messias Jesus verwerfen und seine Kraft als Kraft des Teufels bezeichnen, bewusst wider jegliches bessere Wissen. Und das ist wichtig, wenn jemand, der ein Gläubiger ist, der das Werk des Herrn Jesus zur Vergebung seiner Sünden angenommen hat, plötzlich denkt, ich bin das, muss er sehen. Hier geht es nicht um solche, die einmal sich zu dem Herrn bekannt haben, sondern um solche, die ihn nie gekannt haben und ihn auch nicht wollen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und wir werden gleich sehen, hier in Matthäus 12 ist ein Höhepunkt erreicht im Matthäusevangelium. Die Kapitel 1 bis 11 zeigen, der König, der Messias, kam in diese Welt. Er wurde geboren in Bethlehem. Er wuchs auf und begann dann mit ungefähr 30 Jahren öffentlich zu predigen im ganzen Land Israel und darüber hinaus. Und er tat Zeichen und Wunder, und zwar eben gerade auch ausgesprochen messianische Wunder. Und trotzdem, die Führung Israels lehnt ihn ab und verwirft ihn ganz bewusst. Und nun werden wir sehen, ab Matthäus 12, ab diesen Ereignissen, nämlich Matthäus 13, 14, 15, wird das Evangelium ganz anders. Da werden wir dann im Detail noch genau untersuchen und das sehen. Da sehen wir, der Herr Jesus wendet sich von Israel als Nation weg und wendet sich den Heidenvölkern zu. Also, Matthäus 1 bis 12, der Messias kommt für Israel und wird von Israel verworfen. Und zwar bewusst von Führern. Und dann Kapitel 13, der Herr wendet sich den Heidenvölkern zu. Und seine Verkündigung verändert sich auch von da an. Wir werden sehen, ab Matthäus 13 spricht der Herr Jesus ständig in Gleichnissen. Und er sagt, das ist, damit die Leute zwar hören, aber nicht verstehen. Und die Jünger sagen, warum sprichst du in Gleichnissen? Eben euch, den Jüngern, ist es gegeben, dass ihr diese Dinge versteht, aber die anderen, die sollen das erleben, was in Jesaja 6 steht, dass Gott dort eine Verblendung Israels voraussagt. Mit sehenden Augen werden sie doch nicht sehen. Und mit hörenden Ohren werden sie doch nicht hören und verstehen. Jetzt wendet sich der Herr ab und es wird gar nicht mehr klar. Es ist völlig unklar für die, die ihn nicht wollten. Also diese Verdunkelung ist ein Gericht Gottes. Übrigens eine praktische Anwendung. Das ist auch so überhaupt für Menschen, die nicht wollen, die das Evangelium ablehnen. Für die wird alles ganz unklar. Und für die aber, die wollen, kann Gott die Augen aufmachen und völlig klar zeigen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und das hat schon Blaise Pascal, Erfinder einer Rechenmaschine und auch der Erfinder des Pascal-Dreiecks in der Mathematik, er hat das sehr schön gesagt, il y a assez de lumière. Es gibt genügend Licht, um sehen zu können. Und es gibt genügend Finsternis, um nicht zu erkennen. Und das erleben wir immer wieder mit Menschen. Die sagen, ja, ein Märchenbuch, ist doch alles Unsinn, ist ja nicht klar. Man versucht ihnen zu erklären. Nein. Und man merkt, sie wollen auch gar nicht. Und dann andere, die hören Argumente des Evangeliums und Überlegungen und die sind richtig durstig. Das hat mir noch nie jemand erzählt. Ach so, man kann auch mit der Prophetie zeigen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist und nicht Menschenwort. Und für sie wird's klar. Diese Scheidung, Finsternis, noch mehr Finsternis, Licht und noch mehr Licht. Und das sehen wir hier im Verlauf des Matthäus-Evangeliums. Und der Wendepunkt ist genau dieses Ereignis mit der Lästerung des Geistes. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man sieht, in welchem, heute sagt man Setting, das Ganze hier ist. Wo ist das angesiedelt? Es geht also nicht irgendwie um Bekehrte, um Gläubige, die sich irgendwo verirrt hätten oder irgendwie gesündigt hätten, sondern es geht hier um die Ablehnung des Messias durch solche, die ihn noch nie hatten, noch nie angenommen hatten und die ihn auch niemals annehmen möchten. Nun, der Jesus sagt in Vers 32 am Schluss, dass diese Sünde nicht vergeben wird, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Was ist das, dieses Zeitalter und das Zukünftige?
Das Zukünftige ist das tausendjährige Reich.
Das zukünftige Zeitalter ist das tausendjährige Friedensreich, das Reich des Messias. Und dieses Zeitalter?
Das Zeitalter der Nationen, in der wir leben.
Ist das Zeitalter der Nationen, in dem wir heute leben.
Und
man könnte auch sagen, das Gnadenzeitalter, jawohl. Auf jeden Fall hängt es mit der Gnadenzeit heute zusammen. Und interessant ist Folgendes. In der rabbinischen Literatur findet man genau diese Ausdrücke immer wieder. Ha'olam hazeh. Dieses Zeitalter für die jetzige Zeit, in der wir leben. Und die Rabbiner sprechen von Ha'olam haba. Das kommende Zeitalter oder das zukünftige Zeitalter, das ist die Zeit, wenn der Messias kommt und hier als König regiert. Nun kann man sagen, ja, das ist rabbinische Theologie, ja? Aber der Herr Jesus spricht genau gleich. Nicht wahr? Die Rabbiner damals haben sich in vielen Sachen geirrt. Und darum findet man im Talmud sehr viel Irrtum, aber auch richtige Sachen. Und der Jesus bestätigt hier diese Auffassung im Judentum. Es gibt dieses Zeitalter und es gibt das zukünftige Zeitalter. Das Zeitalter des Messias, wenn er herrscht, das ist korrekt. Und wer gerne aufschreibt, ich habe noch mehr Stellen. Markus 10, Vers 30, Lukas 18, Vers 30 und Epheser 1, 21. Auch der Apostel Paulus in Epheser 1 spricht über dieses Zeitalter. Der Herr Jesus ist erhaben über alle Namen, die genannt werden in diesem Zeitalter und auch im zukünftigen. Auch der Apostel Paulus benutzt unter Inspiration des Heiligen Geistes diese Ausdrucksweise. Und das ist sehr schlecht für die, die die Lehre der Dispensationen ablehnen. Das Wort Dispensationalismus, ja, ist ein Reizwort. Das kommt von Dispensation. Und dieses eigentlich im Deutschen unverständliche Wort Dispensation bedeutet ein Zeitalter, das von bestimmten Grundsätzen gekennzeichnet ist. Und der Dispensationalismus ist also die Art, die Bibel auszulegen, bei der man beachtet, dass es in der biblischen Geschichte verschiedene Zeitabschnitte gibt, wo unterschiedliche Grundsätze gelten. Eben wie zum Beispiel das tausendjährige Friedensreich. Wenn Gott direkt regieren wird und das Böse auch sofort bestrafen wird, im Gegensatz zur jetzigen Zeit, wo wir sehen, da geschieht so viel Böses und Gott greift nicht ein. Und die Menschen sagen, wo ist Gott? Wenn er Gott wäre, müsste er doch da eingreifen. Und er könnte nicht zulassen, dass dieses Unrecht geschieht, sogar an kleinen Kindern. Wo ist Gott? Er hat heute keine direkte Regierung. Aber es ist eine Frage der Zeit, das kommt noch, im künftigen Zeitalter. Also die Bibel macht hier den Unterschied von zwei Dispensationen. Aber die Bibel spricht über noch mehr. Schlagen wir auf, Kolosser 1. Da spricht Paulus über das Geheimnis Christus in euch. Und er sagt, dieses Geheimnis war früher, in der Zeit des Alten Testaments, unbekannt. Aber jetzt, in der Zeit, in der wir jetzt leben, da ist es geoffenbart worden. Jerry, liest du Kolosser 1, Vers 26.
Damit euer Rühmen in Christus Jesus...
Kolosser 1, 26. Ist in Philippa?
Ja. Mhm. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist, unter den Nationen, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Danke. Also hier wird gesagt, dieses Geheimnis, Christus in euch, das ist jetzt, Vers 26, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden. Jetzt wissen wir darum, sagt der Apostel Paulus, in dem jetzigen Zeitalter, aber früher war das nicht bekannt. Und er sagt, in den früheren Generationen, also von den Geschlechtern her, war das verborgen. Gott hat das im Alten Testament keinem Propheten mitgeteilt. Und parallel sagt er, nicht nur von den Generationen her, sondern das von den Zeitaltern her verborgen war. Und da haben wir das gleiche Wort Zeitalter, wie das gegenwärtige Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Jetzt gibt es auch noch vorher, also vor diesem Zeitalter, noch Zeitalter. Und in der Primarschule haben wir gelernt, die Lehrer oder die Lehrerin hat das zwar nie so ausdrücklich gesagt, aber sie hat das gemeint. Sie hat erklärt, es gibt Einzahl in der Grammatik und Mehrzahl. Die Einzahl brauchen wir für Dinge, die einmal vorkommen, und die Mehrzahl brauchen wir für Dinge, die zwei und noch mehr Mal vorkommen. Also Plural ist zwei und mehr. Die Fische sind mindestens zwei, aber es können auch drei, vier, fünf, sechs, sieben sein. Oder tausend. Und nun, hier haben wir den Plural von den Zeitaltern her. Das bedeutet also, vor diesem Zeitalter gibt es mindestens zwei Zeitalter vorher. Und damit haben wir allein aufgrund von Kolosser 1 und Matthäus 12 vier Dispensationen. Das steht einfach da. Das ist keine Erfindung von Darby oder von wem auch immer. Das steht so in der Bibel. Und entspricht eben auch dem Denken, das schon im Judentum vorhanden war, und zwar eben nicht als Erfindung von irgendwelchen gewieften Rabbinern, sondern die haben das auch aus der Bibel. Also ist das wirklich das, was die Bibel lehrt, und nicht der Dispensationalismus ist falsch, sondern die sagen, diese Zeitalter gibt es nicht. Die Bibel sagt, es gibt sie. Und wirklich, wenn man die ganze Bibel durchgeht, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, kann man wunderbar zeigen, es gibt sieben Zeitalter mit unterschiedlichen Grundsätzen, und die beginnen immer mit einem Bund Gottes. Es beginnt mit dem Bund mit Adam, so wird der Bund genannt in Hosea 6, der Bund mit Adam, und dann später der Bund mit Noah, später der Bund mit Abraham und so weiter. Jedes Zeitalter beginnt mit einem Bundesschluss Gottes. Es beginnt mit Segen. Und in der Folge, in jedem Zeitalter ist das so, erweist sich der Mensch als untreu und es geht abwärts. Bis es so schlimm wird, es endet im Fluch. was mit Segen begonnen hat. Und Gott muss eingreifen mit seinem Gericht. Und dann kommt ein neues Zeitalter. Gott schließt einen Bund mit Segen. Und es geht wieder abwärts bis zum Fluch. Und es gibt Gottes Gericht. Und das konsequent durch die ganze biblische Geschichte hindurch. 7 Zeitalter. Ich meine, das ist Design. Ja? Also in der Biologie würde man in dem Zusammenhang sprechen von Intelligent Design. Also man sieht Muster, die von Intelligenz gesteuert sind. Das ist nicht etwas Zufälliges. Und ist auch nicht etwas, was man einfach so in die Bibel reinliest, sondern man kann wirklich zeigen, da steht's. Der Bund mit Abraham, da steht's. Der Bund mit Zedekia, der Bund mit, davor noch mit David. Und so weiter. Und es gibt genau diese 7 Zeitalter. Also, 4, 5 vorher und dann eben dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Und so sehen wir, der Herr spricht das einfach so an, nebenbei, diese Sünde wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Aber das gibt uns den Schlüssel zum Verständnis des Intelligent Design, also dieser intelligenten, von Gott gegebenen Struktur in der Bibel. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Aber wir wollen ja zum Ziel kommen und die Frage von Christoph doch noch beantworten. Das war also nicht, weil ich jetzt keine Antwort wüsste, dass ich ein anderes Thema gewählt habe. Wir kommen zurück. Aber wir müssen aufschlagen in Hebräer 10. Dort finden wir einen ganz ähnlichen Ausdruck. Liest uns vor, Jerry, und zwar Hebräer 10, 26.
Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Jemand, der das Gesetz Mose verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
Danke. An wen ist dieser Brief geschrieben worden? An die Hebräer. Ja, welche Leute sind Hebräer? Ja, es ist ein anderer Ausdruck für Juden. Also, der Brief an die Hebräer ist ein Brief an Juden. Interessant. Und in Matthäus 12 geht es auch um Juden. Und da haben wir ganz Ähnliches hier gefunden. Wir haben gesehen, diese Sünde, den Geist der Gnade schmähen. Ja, den Heiligen Geist lästern. Aber alles in einem Zug mit der Verwerfung des Sohnes Gottes, Vers 29. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten? Und jetzt siehst du, Christoph, eben ich habe vorher auch schon die Lästerung des Geistes verbunden mit der Verwerfung des Messias. Und diese Verwerfung des Messias ist eben nicht einfach eine blinde Ablehnung, weil man denkt, das ist etwas Falsches. Mein Schwiegersohn aus Kambodscha ist im Buddhismus aufgewachsen. Und man hat ihm erklärt, Jesus ist eine ganz böse Person. Er wusste nicht, wer Jesus ist. Aber was er wusste oder meinte zu wissen, ist, er ist ganz, ganz böse. Und er hatte die Gelegenheit, an einem Ort in Siem Reap einen Kurs zu machen, Computer und auch eine Fremdsprache zu lernen, Koreanisch. Ist noch nützlich zu Kambodschanisch hinzu, wenn man auch nur Koreanisch kann. Und das ist so eine gewisse Zeit gegangen und dann hat man ihm erklärt, aber es wäre wichtig, ihr könnt das alles gratis haben, aber wir möchten euch auch das Evangelium erklären. Und da sagt er sich, ich gehe nicht mehr. Die erzählen von einem Jesus und der ist böse. Und er hat das ganz strikte abgelehnt. Aber ein Kollege hat gesagt, du, ich gehe trotzdem. Komm mit. Und er ist dann trotzdem gegangen. Und dann hat er erfahren, das ist ja völlig falsch, was er gehört hat über Jesus. Er ist ja ganz anders. Und er ist zum lebendigen Glauben gekommen. Und kam aus dem Buddhismus heraus. Und er hat mir gesagt, seit ich mich bekehrt habe, habe ich auch nie mehr Geistererscheinungen gehabt. Der Buddhismus ist sehr dunkel. Und viele Leute hier, die so ein bisschen verträumt denken, oh, Buddhismus, interessant. Die wissen gar nicht, welche Finsternis da drin ist. Aber er kann davon erzählen. Und eben, er hat Jesus abgelehnt. Aber das war reine Blindheit. Er wusste gar nicht, wer er ist. Und was wir hier haben, den Sohn Gottes mit Füßen treten und den Geist der Gnade schmähen, bedeutet ein bewusstes, definitives Ablehnen des Messias, aber mit erleuchteten Augen. In Johannes 16 sagt nämlich der Herr Jesus, der Heilige Geist werde kommen. Können wir aufschlagen? Johannes 16. Liest du, Jerry? Der Jesus kündigt das Kommen des Heiligen Geistes an. In Vers 8.
Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Ja, das sind sehr viele Aussagen. Aber es geht mir speziell darum, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde. Das heißt, der Heilige Geist ist es, der Augen der Menschen öffnet, dass sie erkennen, ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Ich brauche Erlösung. Und das macht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist kann einem Menschen die Augen vollkommen öffnen, dass er ganz hundertprozentig erkennt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Und wenn er ihn dann ablehnt, bewusst den Sohn Gottes mit Füßen tritt, ja, dann geht es um diese Situation wie in Matthäus 12. Aber das ist nicht jemand, der ein Eigentum des Herrn ist und der sich bekehrt hat, sondern es ist einer, der eben ihn nicht will. Ja gut, aber die Hebräer waren doch Gläubige. Ja, natürlich waren das Gläubige. Das waren Juden, die erkannt haben, Jesus ist der Messias. Aber es gibt Glauben und Glauben. Schauen wir mal in Johannes Evangelium, Kapitel 2. Wir lesen Johannes 2, Vers 23 bis 25.
Als er aber in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen. Denn er selbst wusste, was in den Menschen war.
Der Herr Jesus war am Passa. Er hat Zeichen und Wunder getan. Und ganz viele Juden kamen zum Glauben an ihn. Aufgrund seiner Zeichen. Aber in Vers 24 wird gesagt, dass der Herr Jesus diesen Menschen kein Vertrauen schenkte. Weil er wusste, wie verdorben das menschliche Herz ist. Wie falsch und verdreht. Aber die haben geglaubt. Es steht wirklich, glaubten viele an seinen Namen. Und dann folgt Kapitel 3. Und da sieht man einen Gläubigen. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Oh, der hat es erkannt, genau wie die anderen. Das ist von Gott. Und er anerkennt das. Und dann sagt der Herr Jesus, ohne sich zu beeindrucken von diesen schmeichelnden Worten, Vers 3, liest du, Jerry?
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Aha, jetzt erklärt der Herr Jesus Nikodemus: Du bist zwar ein Gläubiger, aber du bist nicht wiedergeboren. Warum? Jeder, der glaubt, ist doch wiedergeboren. Nein, sicher nicht. Man muss richtig glauben. Das war nur so ein Überzeugtsein. Aber er hat die Wiedergeburt gar noch nicht erlebt. Und Nikodemus sagt, ja, aber wie kann ein Mensch geboren werden? Er kann ja nicht wieder zurück in den Mutterleib. Und der Jesus erklärt ihm, wie Wiedergeburt geht. Und sagt ihm schließlich in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hier wird gesprochen über den wahren Glauben, der im Zusammenhang steht mit Wiedergeburt. Es gibt Glauben und Glauben. Es gibt Gläubige, die sind nicht wiedergeboren. Es gibt Gläubige, die sind wiedergeboren. Noch ein Beispiel in Johannes 8. Und zwar heißt es da in Vers 30. Liest du, Jerry?
Als er dies redete, glaubten viele an ihn. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihn geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Ja, viele haben an ihn geglaubt. Und man muss wissen, im Johannesevangelium, immer wenn es heißt, die Juden, sind das die führenden Juden. Ein spezieller Ausdruck, der geht eigentlich schon ins Alte Testament zurück. Diese Sprachweise findet man auch schon in Nehemia. Die Juden, die Führer. Und da waren also führende Juden, die glaubten. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, das heißt also, wenn ihr dranbleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Aber nur dann, wenn sie nicht dranbleiben, dann sind sie eben nicht seine Jünger. Und diesen Leuten sagt er dann in den folgenden Versen, der Dialog wird immer härter, und da sagt er schließlich genau diesen Leuten in Vers 44, das hast du heute schon mal gelesen, Jerry.
Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist.
Ja, diesen, die geglaubt haben, sagt er, ihr seid aus dem Teufel. Ihr seid Kinder des Teufels. Die waren nicht wiedergeboren, aber die haben geglaubt. Ja, was ist denn der Unterschied? Wann hat man richtig geglaubt? Nun, der Jesus zeigt im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Lukas 8, es gibt vier verschiedene Arten von Herzen. So wie es verschiedene Böden gibt für einen Sämann, der ausgeht, um den Samen zu säen. Und der Herr Jesus erklärt, der Same ist ein Bild des Wortes Gottes, das ausgestreut verkündigt wird. Und da gibt es natürlich Samen, der fällt auf die gute Erde des Ackers, aber gewisse Samen, die fallen unter die Dornen, andere auf das Felsige und wieder anderes nur auf den Weg und die Vögel picken das weg. Und da in Lukas 8 sagt der Herr Jesus in Bezug auf die, die dementsprechend gesät auf den Felsen, in Lukas 8, Vers 13.
Die aber auf den Felsen sind, die, welche sie es hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel, die für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen.
Ja, da haben wir das Problem. Die glauben, das sind Gläubige. Aber wahre Gläubige, die dann auch Frucht bringen in dem Gleichnis, das sind nur die, wo der Same auf die gute Erde fällt. Es gibt Wurzel, reiche Frucht. Aber hier auf dem Felsen nicht. Aber es heißt, sie glauben. Aber wichtig ist, sie glauben für eine Zeit. Und der Jesus sagt in Johannes 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, nicht werdet ihr meine wahrhaftigen Jünger sein, sondern seid ihr meine wahrhaftigen Jünger. Das sind die Wahren. Die, die nur für eine Zeit glauben und dann abfallen, das sind keine wahren Jünger. Und was auffällt ist, es heißt hier, die hören das Wort, mit Freuden nehmen sie es auf. Aber bitte, wo steht da etwas von tiefer Reue über die Schuld? Erschrecken über seinen eigenen Zustand vor Gott? Richtig Buße über die Sünden? Nichts. Die hören die Bibel, dann sagen, interessantes Buch. Ich habe nie gedacht, dass da so solches drinsteht. Man hat mir immer gesagt, ein Märchenbuch soll man gar nicht lesen. Und jetzt sehe ich das. Fantastisch. Mit Freuden aufnehmen. Und dann für eine gewisse Zeit mit den Gläubigen, dann plötzlich, nein, das ist es doch nicht. Und die gibt es immer wieder. Und bei den Hebräern haben wir also Juden, die kamen zur Überzeugung, ja, das ist der Messias. Und ich meine, er hat sich die Prophetie erfüllt, er hat diese messianischen Zeichen getan, Blindgeborene geheilt, gereinigt und eben sogar stumme Besessene geheilt. Und die gingen mit den übrigen messiasgläubigen Juden. Und dann wurde der Hebräerbrief geschrieben. Es gibt ein Problem. Es besteht die Gefahr, dass Leute unter euch Hebräer sind, die haben nur erkannt die Wahrheit. Aber die sind nicht wiedergeboren. Und darum in beiden Stellen Hebräer 6 wird nie davon gesprochen, dass die, die abfallen, dass die wiedergeboren sind. Die werden nie Kinder Gottes genannt. Die werden nie genannt Gerechtfertigte. Und das ist der wichtige Punkt. Es wird gesagt, und jetzt schlagen wir nochmals auf, Hebräer 10, wo wir gelesen haben, in Vers 26.
Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts.
Danke, bis dahin wird gesagt, mit Willen sündigen. Und ich muss sagen, das Sündigen im Hebräerbrief und Weisheit haben als, oder Einsicht haben als Menschen. Und darum war ihre Entscheidung so eindeutig klar und der Fall war definitiv. Es gibt keine Erlösung der Engel. Aber bei den Menschen war es so, Eva wurde verführt. Natürlich, sie wollte, aber es war eine Verblendung. Und so hat der Sündenfall seinen Anfang genommen und die Sünde ging durch von Generation zu Generation. Und es ist ganz wichtig, dass man das klar sieht. Die Bibel lehrt, dass ich in Sünde geboren bin. Und meine Mutter lebt nicht mehr, aber ihr hättet sie früher fragen können, Wie war der als ganz klein? Hat man das gemerkt, dass der eine sündige Natur hat? Dann hätte sie schon erzählen können. Ja, natürlich, das kam nicht erst als Teenie. Und wir sind in Sünde geboren. Das heißt, wir haben diese sündige Natur, die uns zum Bösen hinzieht. Aber, ganz wichtig, die Bibel macht klar, wir haben uns dafür nie entschieden. Keiner von uns hat entschieden, dass er in die Existenz kommen möchte, und zwar von zwei Sündern abstammen. Vom Vater und der Mutter. Das haben wir nicht entschieden. Und darum ist es in Gottes Augen nicht gerecht, die Menschen einfach in die Hölle gehen zu lassen. Das wäre nicht gerecht. Und darum gibt Gott jedem Menschen die Möglichkeit, sich zu entscheiden und sich zu bekehren. Und darum gibt es für die Menschen einen Weg der Erlösung. Und da sieht man diese Lehre, die sagt, dass Gott gewisse Menschen von Anfang an für die Hölle bestimmt hat. Und man sagt, ja gut, wenn Gott uns in die Hölle wirft, dann ist er so oder so gerecht. Nein, das sagt Gott nicht. Weil wir uns ja nicht entschieden haben, als Sünder geboren zu werden. Aber wir sind verantwortlich dafür, ob wir die Erlösung annehmen oder nicht. Und aufgrund davon wird ein Mensch eben verdammt werden oder gerettet werden. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und nun sehen wir aber, es gibt Menschen, die kommen zur Erkenntnis der Wahrheit. Und das steht hier. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, und wie bekommt man die Erkenntnis? Durch den Heiligen Geist. Der Geist der Gnade erleuchtet den Menschen so, dass er das sieht. Es ist die Wahrheit, aber ich will sie nicht. Ich habe das wirklich so erlebt. Ich hatte einen jüdischen Mitschüler. Wir hatten viele Diskussionen. Und einmal hat er mir gesagt, weißt du, ich würde auch nicht glauben, wenn alles stimmt. Und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt haben wir in den Diskussionen alle möglichen intellektuellen Hindernisse ausgeräumt und jetzt kommt endlich der Wille ans Licht. Er will nicht. Ja, und das ist die Sache. Mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Und es steht hier nicht, nachdem wir wiedergeboren worden sind. Und dann wird eben hier klar gemacht, das ist dann eben ein mit den Sohn Gottes mit Füßen treten und den Geist der Gnade schmähen. Ja, Manuel?
Es gibt noch einen Hinweis in Hebräer 6, Vers 4.
Ja, darauf wäre ich auch noch gekommen. Das ist, ja, nein, du hast genau recht. Jetzt müssen wir das auch noch holen. Aber ich werde nochmals auf Hebräer 10 zurückkommen, denn ich habe die letzte Klippe gar noch nicht ausgeräumt. Aber wir nehmen Hebräer 6 dazu und das ist gut, dass du das sagst, Manuel. Denn wir haben hier gleich die Parallele. Hebräer 6 und da liest Jerry ab Vers 4.
Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Wunderwerke der zukünftigen Zeitalter geschmeckt haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst gekreuzigten und ihn zur Schau stellten. Denn das Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deretwillen es auch bebaut wird, empfangen Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewährt und dem Fluch nahe. Und sein Ende ist die Verbrennung.
Ja, jetzt heißt es hier in 6, Vers 4, es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind. Es heißt nicht, die einmal wiedergeboren worden sind, die Kinder Gottes geworden sind, sondern erleuchtet. Das ist genau parallel zu, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit bekommen haben. Und wer bewirkt diese Erkenntnis? Der Heilige Geist. Und jetzt wird's gefährlich, wenn man eben so klar sieht, wie die Engel am Anfang gesehen haben, die sich dann gegen Gott entschieden haben. Dann wurde ihr Fall zu einem definitiven Fall. Und dann heißt es also erleuchtet, ganz wichtig. Und das zweite ist, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Und schmecken ist also der erste Vorgang, ja, wenn man etwas isst. Da genießt man noch. Das schmeckt gut. Oder in manchen Fällen, das schmeckt übel. Aber hier geht es natürlich positiv. Die himmlische Gabe geschmeckt haben, die haben richtig so einen Geschmack bekommen von dem himmlischen Segen des Messias Jesus. Und dann heißt es noch später, und das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Die haben auch die Bibel geschmeckt. Wunderbar, die Bibel ist interessant, wie in Lukas 8, die das Wort mit Freuden aufnehmen. Aber interessant, es steht hier nicht mal, dass sie das schon runtergeschluckt haben. Schmeckt. Gut. Und auch die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Nicht wahr? Das sind diese Wunder, die der Messias, Jesus, getan hat. Und dann auch seine Nachfolger, die Apostel, und solche, die durch die Apostel zum Glauben gekommen sind, in der Apostelgeschichte. Die haben Zeichen und Wunder getan, aber die werden hier genannt die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Im messianischen Friedensreich von 1000 Jahren wird es keine Kranken mehr geben. Nach Jesaja 35 werden die alle geheilt werden. Die Lahmen, die Blinden und so weiter. Und diese Zeichen, die der Herr getan hat und auch die Apostel und solche, die durch sie zum Glauben kamen, die haben hingewiesen, das wird einmal kommen. Wenn der Messias, der jetzt gekommen ist, um zu leiden, kommen wird, um zu herrschen, dann wird es so sein, dass dann alle gesund sein werden. Und diese Zeichen und Wunder, die waren ein Vorgeschmack von dem zukünftigen Zeitalter. Das haben sie ja mitbekommen. Das ist so geschehen. Und interessant, im Talmud werden die Wunder des Herrn Jesus nie abgestritten, sondern werden anerkannt. In der rabbinischen Literatur, könnt ihr da verschiedene Stellen zeigen, wird das anerkannt, dass er Wunder getan hat in Israel, aber sie werden dem Teufel zugeschrieben, der Magie. Das ist also genau, was man im Talmud nachliest, das, was in Matthäus 12 da geschehen ist. Und jetzt diese Hebräer, die haben gesehen, das sind die Wunderwerke, die hinweisen auf das zukünftige Zeitalter. Wunderbar, geschmeckt. Und das Wort Gottes, das ist wunderbar, diese Verkündigung über den Messias Jesus, wunderbar. Und dann gibt es eine Klippe. Ich habe immer zuerst die einfachen Dinge genommen, um dann das Schwierige noch zu erklären. Dann heißt es eben noch, und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Und dann sagen Leute, seht ihr, das sind echte Wiedergeborene. Die sind nicht nur erleuchtet, sondern die haben den Heiligen Geist bekommen. So wie das in Epheser 1, Vers 13 und 14 steht, ihr seid, nachdem ihr dem Evangelium geglaubt habt, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Nun, hier steht wörtlich, teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes. Wer eine Elberfelder hat, sieht, der Artikel des Heiligen Geistes ist kursiv oder ein bisschen anders gedruckt. Und das deutet an, im griechischen Text kommt der Artikel nicht vor. Der bestimmte Artikel, und er ist nur im Deutschen ergänzt worden, damit es deutsch klingt. Aber wörtlich steht also teilhaftig Heiligen Geistes. Und ich muss erklären, wenn der Artikel steht, der Heilige Geist, ist die Betonung mehr auf seiner Person. Und wenn der Artikel weggelassen wird, wie in vielen anderen Stellen, dann ist die Betonung mehr auf seiner Kraftwirkung. Sie sind teilhaftig, ist das Wort Metecho. Das ist so eine, nicht eine tiefe Gemeinschaft, aber einen Anteil haben. Und nun, die sind ja erleuchtet. Wie sind sie erleuchtet worden? Wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde. Sie haben an dem Werk des, des Heiligen Geistes Anteil bekommen. Er hat ihnen die Augen aufgetan. Sie wurden erleuchtet. Sie haben die Wahrheit erkannt. Und insofern sind sie teilhaftig Heiligen Geistes geworden. Aber nicht wiedergeboren. Und dann wird erklärt, wenn man dann eben als bekennender messianischer Jude an den Punkt kommt und sagt, nein, das war nicht der Messias. Und es war richtig, dass man Jeschua gekreuzigt hat. Ja, das wird hier gesagt. Vers 6, und abgefallen sind, es ist unmöglich, wieder zur Buße zu gelangen oder zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Die machen also nochmals das Gleiche, was damals vor Pilatus getan wurde. Die sagen, nein, das ist nicht der Messias und er hätte es verdient, gekreuzigt zu werden. Das war ein Verführer. Aber das sagen sie nicht aus Verblendung heraus, sondern bewusst. Und auch schon damals war das ein Unterschied. Es gab Führer, wie die in Matthäus 12. Das waren nicht die Pharisäer, sondern es waren Pharisäer. Die haben gesagt, das war durch den Teufel geschehen. Aber es gab auch Führer im Sanhedrin, die haben in tiefster Verblendung gehandelt. Und darum sagt Petrus in seiner Predigt in Apostelgeschichte 3, ich weiß, dass eure Führer in Unwissenheit gehandelt haben. Wie ist das möglich? Ja. Es gab solche, die haben ihn in Verblendung verworfen. Und es gab solche, die haben ihn ganz bewusst verworfen. Und die konnten nicht mehr umkehren. Die aus Matthäus 12. Aber solche, die aus dem Sanhedrin ihn bewusst, sondern in Verblendung verworfen haben, für die galt das Wort des Erlösers am Kreuz, Lukas 23, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann gibt es die Möglichkeit, zurückzukehren. Aber wer definitiv bewusst den Herrn verwirft, sodass da seine Gnadenzeit zu Ende geht, der kann nicht mehr zurückkehren. Warum nicht? Ja, weil er nicht will. Er will auch nicht. Und dann kann die Sünde eben nicht vergeben werden. Es ist nicht so, weil Gott nicht vergeben möchte. Aber wenn einer keine Vergebung will, dann gibt es keine Vergebung. Es gibt ja keinen anderen Weg als nur das Kreuz von Golgatha. Und wenn man das Kreuz von Golgatha nicht will, dann bleibt nur noch das Warten auf das Gericht Gottes. Aber wenn einer will zum Herrn kommen, und das frage ich immer in der Seelsorge. Jemand, jetzt spreche ich von Gläubigen, ich habe die Lästerung des Geistes getan, ich habe irgendwie etwas gesagt und das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Und dann sage ich, und was hast du genau gesagt? Ich weiß auch nicht mehr genau, aber irgendwie so. Aha, das ist ganz typisch. Diese Art von Verwirrung. Die wissen nicht mal genau, was sie gesagt haben. Oft. Manchmal wissen sie es auch. Und dann kann ich sagen, ja, und hat dir das leid getan? Ja. Hast du es bekannt? Ich frage das natürlich, obwohl ich weiß, die haben das schon mehr als einmal bekannt. Immer wieder. Also bekannt. Ja. Das hättest du gar nicht bekennen können. Und gar nicht bereuen können. Und dann sind sie erstaunt. Ja, aber es steht ja in Hebräer 6, die da gemeint sind, die können nicht zur Buße erneuern. Die können es gar nicht. Die können gar nicht Reue empfinden. Reue empfinden kann nur jemand, den Gott zieht. In Römer 2, Vers 4 heißt es, dass es die Güte Gottes ist, die einen Menschen zur Buße leitet. Wir könnten das gar nicht. Römer 3, Vers 11 sagt, da ist keiner, der Gott suche. Auch nicht einer. Wir wären nie auf die Idee gekommen, umzukehren und Buße zu tun. Aber Gott hat gezogen. Und Gott zieht bei jedem Menschen. Aber wenn einer nicht mehr will, definitiv, dann zieht er nicht mehr. Und die können nicht zur Buße erneuern. Ja, aber man kann in der Seelsorge jedem erklären, du hast bereut. Ja, und wie? Ja, das hat der Heilige Geist bewirkt. Also das Thema kann man abschließen. Und man kann Koffer packen, wird nach Hause gehen aus der Klinik. Braucht nicht mal Medikamente. Ist wieder gesund. Und es ist wirklich so, solche Leute, die kommen in eine Sache rein. und haben am Schluss starke Medikamente gegen Schizophrenie. Und in diesen Fällen ist es ja, das ist eigentlich nicht eine Krankheit. Das ist nur ein falsches Denken. Und wenn man da wieder rauskommt, wohl uns, wenn man wirklich erklären kann, was da steht und was da nicht steht, da kann man Leute wirklich wieder glücklich machen. Ich habe das schon erlebt, das haben die gesagt. Ich bin so glücklich jetzt. Ich freue mich, ja, schön. Es ist so glücklich. Ja, wenn man endlich mal das glaubt, was da steht. Das ist nicht für Gläubige gedacht. Und für solche, die sich irgendwie in Gedanken etwas gedacht haben, was sie eigentlich ja gar nicht wollten, oder, sondern es geht hier um solche, die Christus definitiv verwerfen. Aber jetzt gibt es noch eine Klippe. Hebräer 10. Ja, jetzt könnte mich noch einer da zur Rechenschaft ziehen und sagen, ja, aber schau mal, du hast gar nichts gesagt zu Hebräer 10, Vers 29. Stimmt. Liest du, Jerry.
Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn...
Ja, das ist gut. Ja, aber hier wird gesagt, dieser Mensch, der da den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat, er ist durch das Blut des Bundes geheiligt worden. Also, sag mir einer, wenn du jetzt behauptest, das sei nicht einer, der wiedergeboren ist, also dann verdrehst du die Bibel total. Da steht's ja. Steht. Durch das Blut des Bundes geheiligt. Man muss beachten, dass es nicht heißt gerettet, gereinigt, sondern geheiligt. Und jetzt ist es wichtig, das Wort heiligen heißt ja grundsätzlich im Hebräischen und auch im Griechischen absondern, auf die Seite stellen. Und die Bibel lehrt, es gibt Menschen, die sind heilig und sind nicht errettet. Stimmt das? In 1. Korinther 7 sagt der Apostel Paulus, zum Beispiel eine ungläubige Frau ist durch den gläubigen Mann, der in der Zwischenzeit zum Glauben gekommen ist, ist die ungläubige Frau ist geheiligt. Und Paulus sagt in 1. Korinther 7 weiter, eure Kinder sind heilig. Ja, aber die Kinder, die kommen nicht automatisch zum Glauben, die müssen sich ja auch bekehren. Aber sie sind heilig. Warum? Weil durch den Glauben der Eltern, die ein Heim aufgebaut haben, wo das Wort Gottes gilt. Und wo sie sagen, das kommt in unserer Familie nicht vor. Ja, die sondern die Kinder ab von dem Leben der säkularen Welt, in der das und das und das einfach geht. Nein, und diese Kinder sind durch den Glauben der Eltern eben in einer ganz besonders privilegierten Situation, dass sie das Wort Gottes jeden Tag hören. Man betet am Tisch, man spricht über die Bibel, man liest in der Bibel, man weist die Kinder an, auch Abschnitte in der Bibel selber täglich zu lesen und zeigt ihnen, wie man das machen kann. Und dadurch sind sie geheiligt. Und das heißt nicht, sie sind gerettet. Sie sind geheiligt, abgesondert und haben ein besonderes Privileg, aber sie müssen sich bekehren, sonst gehen sie verloren. Und die Ehefrau, die einen gläubigen Mann hat, und wenn der wirklich mit dem Herrn den Weg geht, dann merkt sie, ich muss schon zugeben, er ist anders als früher. Wirklich anders. Und positiv. Ja? Umgekehrt auch, ja? Wenn die Frau zum Glauben kommt und der Mann sagt, ja, also eigentlich, gut, also sie zieht sich plötzlich anders an. So sittlich, aber sonst, wie sie so mit mir ist, wirklich, wirklich positiv. Und eigentlich ist es ja schön, wenn sie ihre Intimität für mich bewahrt und nicht für die anderen auf der Straße. Ja, und so ist der Mann eben ständig unter dem Einfluss des Zeugnisses der gläubigen Frau und damit ist er geheiligt und hat eine besondere Chance, errettet zu werden. Und nun, wie war das mit den messiasgläubigen Juden? Man muss die Dramatik sehen. Das begann schon an Pfingsten. Petrus predigt und macht klar, Jesus war der Messias. Und die Volksführer haben ihn ans Kreuz gebracht. Und die Volksmenge sagt, ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus sagt, sie sollen Buße tun und sich taufen lassen. Und was bedeutet das? Buße tun heißt, es tut uns so leid, dass wir zum Beispiel mitgeschrien haben vor Pilatus, er werde gekreuzigt. Und es tut uns leid, dass wir das irgendwie unterstützt haben. Aber jetzt sehen wir, das ist der Messias. Und dann sollten sie sich taufen lassen. Das ist ja sowieso ein Affront für einen Juden. Ich war, wenn ein Nicht-Jude Jude werden möchte, dann muss er bis heute eine spezielle Taufe auf sich nehmen, die Proselytentaufe. Und damit trennt er sich von seinem Volk und wird ein Jude. Und jetzt sagt Petrus, ihr müsst euch taufen lassen. Das heißt, wir trennen uns mit dieser Taufe. Taufe bedeutet im Judentum Trennung. Wir trennen uns von dem übrigen Volk, das gesagt hat, er werde gekreuzigt. Und dann mussten sich auch die Nachbarn entscheiden. Unser Nachbar da ist messianischer Jude. Und er sagt, das war ein Verbrechen. Und wir sind überzeugt, das war nicht der Messias. Das gibt einen Bruch, ja? Und die sagen, das Blut, das dort geflossen ist, ist das Blut eines Gerechten gewesen. Es ist das Opfer des Messias für unsere Sünden. Und durch dieses Bekenntnis zu Jesus als Messias und zu seinem Tod wurden sie automatisch abgesondert. Aber es ist in dem Sinn eine äußere Heiligung, nicht eine innere. Es gibt beides. Wenn jemand wirklich zum Glauben kommt und das Blut des Herrn Jesus für seine Sünden vergossen, in Anspruch nimmt im Glauben, dann wird er gerettet und seine Schuld wird abgewaschen und gereinigt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich eben als Jude bekennt zu Jeshua als Messias und da wird man automatisch abgesondert. Und das Bekenntnis zu seinem Tod und zu seinem Blut heiligt. Und das sagt der Hebräerbrief, wenn man da die volle Erkenntnis bekommen hat, durch den Heiligen Geist, und dann aber trotzdem wieder abfällt, indem man den Sohn Gottes mit Füßen tritt, den Geist der Gnade schmäht, dann bleibt nur noch das Gericht. Es gibt keine Möglichkeit. Und so wird klar, Hebräer 6 und 10, das ist im Grundsatz dasselbe wie Matthäus 12, aber das muss einem Kind Gottes überhaupt keine Angst machen. Da hat mir einer geschrieben, gerade noch bevor er in die Klinik kam, hat er mir eben wieder geschrieben, vielleicht 10 Mal pro Tag, oder 20 Mails hatte ich auch schon pro Tag etwa. Und dann hat mir gesagt, warum steht so etwas in der Bibel? Und der hatte Angst vor Hebräer 6 und Hebräer 10. Und ich habe die Angst verstanden. Und natürlich hat man Angst vor dieser Stelle, wenn man sie falsch auslegt. Und sie wird von vielen eben auch auf dem Internet falsch ausgelegt. Und das gibt so viel unnötige Not. Und darum war es mir jetzt auch sehr wichtig, dass wir Matthäus 12 im Zusammenhang mit Hebräer 6 und 10 angeschaut haben, um zu sehen, das geht überhaupt nicht um ein Problem bei einem Gläubigen, sondern es geht um die Sache, jemand hat erkannt, Jesus ist der Messias. Und er entscheidet sich definitiv dagegen. Und das ist das Schlimmste. Und das können wir jedem Menschen in dieser Welt sagen. Jesus Christus bewusst als Retter verwerfen. Das ist das Schlimmste. Denn es gibt ja dann keinen anderen Weg. Und das will der Herr Jesus hier vorstellen. Und darum ist dieses Kapitel der große Wendepunkt in Matthäus Evangelium. Und eben es leitet dann über, dass der Herr sich von Israel abwendet, den Heidenvölkern zuwendet.
Ja? Das ist aber eine gewisse Weise Herzensverhärtung. Eine bewusste Ablehnung kann man ja sagen, weil der Pharao, der hat sich auch bewusst abgelehnt von den Beweisen, dass Gott der Herr ist.
Ja, das ist richtig, wie du sagst, es ist eine Herzensverhärtung, und zwar eine definitive, analog wie das war bei dem Pharao in Ägypten. Er hat 6-mal sein Herz verhärtet und die Beweise waren vollkommen klar, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und die Götter Ägyptens nichts taugten. Und trotzdem wollte er nicht. Und beim 7. Mal hat Gott ihn verhärtet. Und dort war seine Gnadenzeit vorbei. Aber nicht, weil Gott ihn nicht wollte, sondern weil er nicht wollte. Und das ist der Punkt. Es geht nicht darum, dass Gott in einem bestimmten Punkt, wenn jemand eine bestimmte Sünde tut, dann will er ihn nicht mehr. Aber wenn jemand definitiv den Herrn nicht mehr will, ja, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Und darum sagt der Herr, diese Sünde ist nicht vergebbar. Weil der Betreffende eben die Vergebung für diese Sünde auch nicht annehmen will. Ja, machen wir jetzt hier endlich einen Punkt für heute. Ich habe ein bisschen überzogen, Verzeihung, aber das war mir wichtig, dass wir das doch so als Panorama zusammenfassen können. Und dann gehen wir nächstes Mal aber weiter, denn der Herr sagt noch so viele Dinge, zum Beispiel über das Rechenschaft ablegen, über jedes unnütze Wort. Vers 36, dann sagt er so Interessantes über das Zeichen von Jona. Und die 3 Tage und 3 Nächte, und da werde ich erklären, wie man vom jüdischen Hintergrund diese 3 Tage und 3 Nächte verstehen muss. Und dann wird klar, dass auch die übliche Zeitrechnung am Kreuz von Karfreitag, Kreuzigung und Auferstehung am Sonntag, am 3. Tag, dass das absolut korrekt ist und genau der Art und Weise, wie man Judentum zählt, entspricht. Aber eben, davon nächstes Mal.